European Data News Hub Podcast.
Mit Björn Düß. Die EU-Kommission geht entschieden gegen ein umstrittenes ungarisches Gesetz vor, das die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Kommissionschefin Ursula von der Leyen wurde deutlich und bezeichnete das Gesetz als Schande.
The Hungarian bill is a shame.
Das Gesetz verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union, sagte von der Leyen. Möglicherweise droht Ungarn ein Vertragsverletzungsverfahren. Der vom ungarischen Parlament gebilligte Text sieht unter anderem ein Verbot von Büchern und Filmen vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei und einen verstärkten Grenzschutz mit weiteren 3 Milliarden Euro unterstützen. Zusätzlich sollten auch die syrischen Nachbarländer Jordanien und Libanon Gelder erhalten, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Brüssel. Die Türkei reagierte verhalten. In einer Erklärung heißt es, die Zusammenarbeit beim Thema Migration dürfe nicht auf die Finanzen beschränkt werden. Es erfordere eine stärkere Kooperation zwischen der Türkei und der EU, um das Thema zu bewältigen. Die EU-Staaten wollen künftig härter auf böswillige Handlungen Russlands reagieren. Die Staats- und Regierungschefs beschlossen auf ihrem Gipfel in Brüssel, dafür einen Plan für Strafmaßnahmen erstellen zu lassen, der auch Wirtschaftssanktionen umfasst. Nicht verständigen konnten sich die 27 Mitgliedsländer hingegen darauf, neben den Sanktionsdrohungen auch neue Gesprächsangebote an Russlands Präsident Putin zu senden. Dafür hatte sich vor allem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel stark gemacht. Europa soll das globale Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, kurz KI, werden. Dazu hat die Europäische Kommission den weltweit ersten Rechtsrahmen für KI vorgelegt. Für KI-Systeme mit hohem Risiko sollen strenge Vorgaben gelten, die erfüllt sein müssten, bevor sie auf den Markt gebracht werden. Aber wo steht Europa überhaupt beim Thema künstliche Intelligenz? Wo wird sie angewendet? Wo sehen Forscher Handlungs- oder auch Regulierungsbedarf? Fragen an Dr. Wojciech Zamek, Leiter der Abteilung Künstliche Intelligenz am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin. Hallo, Herr Dr. Zamek.
Guten Tag.
Herr Dr. Zamek, KI, künstliche Intelligenz, ist der Überbegriff, aber was können wir uns genau darunter vorstellen und an was arbeiten Sie hier mit Ihrem Team konkret?
Wir beschäftigen uns mit vielen verschiedenen Themen rund um KI. Ein Kernthema, mit dem wir uns schon seit längerem beschäftigen, ist die Erklärbarkeit von KI. Wir haben Methoden entwickelt, um besser zu verstehen, was die KI macht und wieso sie so entscheidet, wie sie entscheidet, und haben auch verschiedene Modelle auch analysiert und konnten feststellen, dass die KI nicht immer das macht, was wir denken, dass sie macht. Also manchmal schummelt sie, manchmal macht sie was anderes, genau.
Haben Sie da Beispiele, in was für Fällen testet die KI und wo macht sie sich dann verdächtig?
Ja, wir haben viel im Bereich Bildklassifikation gemacht. Also das heißt, da ist das Problem, die KI bekommt ein Bild und muss dann das Bild einer bestimmten Kategorie zuordnen. Zum Beispiel, ob da jetzt ein Auto im Bild ist, eine Person, ein Hund, eine Katze oder ein Pferd. Und in den letzten Jahren gab es auch viele Challenges in diesem Bereich, wo sich internationale Forschungsteams aufgemacht haben, um ihre KIs zu vergleichen. Und was wir gesehen haben, ist, dass manche dieser KIs, also auch diejenigen, die diese Challenge auch gewonnen haben, zum Beispiel Boote anhand des Wassers klassifiziert haben, Züge anhand der Schienen und Pferde anhand eines Copyright-Tags, das im Bild zu sehen war. Und das war den Leuten gar nicht bewusst. Die dachten sozusagen, die KI hat das Pferd erkannt, aber die KI hat auf einen Copyright-Verweis hingeschaut, was überproportional in der Kategorie Pferd vorhanden war.
Das ist interessant. Die KI geht also Umwege. Jetzt habe ich bei den genannten Beispielen noch keine Sorgen bekommen, wenn der Treffer über Umwege oder auch überhaupt nicht zustande kommt. In welchen Bereichen kommt so eine Software zum Einsatz und was könnte passieren?
Also dieser Fehler kam zustande, weil die Daten, der Fehler war in den Daten vorhanden. Und auch in anderen Bereichen wissen wir, dass die Daten nicht immer repräsentativ sind. Also wir haben zum Beispiel auch eine KI trainiert auf einen großen Gesichtsdatenbank, und das Ziel war auch, das Alter einer Person zu schätzen. Das hat die KI sehr gut gemacht, Aber was sie gelernt hat, sind auch bestimmte Vorurteile. Zum Beispiel, dass ältere Personen weniger lachen. Also wenn jemand gelacht hat, wurde er tendenziell immer jünger geschätzt, als wenn die Person nicht gelacht hätte.
Wie finden Sie denn heraus, dass es eine Art Vorurteil ist?
Genau, unser Verfahren zeigt uns an, auf welche Features, auf welche Pixel, auf welche Bereiche im Bild die KI bei der Entscheidungsfindung schaut und welche Bereiche als besonders relevant gesehen werden. Und in dem Fall war vor allem der Bereich des Mundes, wenn jemand gelacht hat, war der sozusagen extrem relevant. Und wir hatten auch zum Beispiel Bilder von älteren Personen, die auch gelacht haben, und da hat die KI oder unser Verfahren gesagt, dass diese Tatsache, dass sie lachen, im Prinzip gegen die Klassifizierung spricht, dass die Person alt ist.
Für welchen Teil des Alltags ist so eine Anwendung denn gedacht?
Das sind sozusagen Teilmodule, die verschieden eingesetzt werden könnten. Also wir beschäftigen uns vor allem methodisch mit KI-Verfahren, wollen das in KIs immer besser machen, aber auch transparenter, zuverlässiger machen. Und natürlich kann solch eine KI in Anwendungen eingesetzt werden. Zum Beispiel wird jetzt viel daran geforscht, KI im Bereich von autonomem Fahren einzusetzen, dass die Szenen sozusagen analysiert werden, klassifiziert, wenn eine Person auf der Fahrbahn ist, dann soll das Auto zum Beispiel so reagieren, wenn die Fahrbahn frei ist, soll das anders reagieren. Und natürlich will man sicher gehen, dass die KI dann auch zuverlässig entscheidet und nicht anhand von Fehlern, die zufällig in den Daten vorhanden waren.
Da sind wir schon mitten im Leben der näheren Zukunft. Gerade das autonome Fahren ist ja eines der Top-Themen im Bereich Mobilität. Was sind weitere Bereiche, die den Menschen direkt betreffen? Und wie sicher ist denn die Technik KI tatsächlich heute schon?
Genau, ein anderer Bereich ist der medizinische Bereich, die Analyse von medizinischen Daten. Man hört ja immer wieder von Apps, die entwickelt werden, um zum Beispiel verdächtige Hautpartikel zu analysieren und zu schauen, ob jemand vielleicht jetzt ein erhöhtes Hautkrebsrisiko hat, oder um auch radiologische Bilder, histopathologische Bilder zu analysieren. Also da sprechen wir über Assistenzsysteme, die im Prinzip die Arbeit auch des Arztes dann auch erleichtern sollen. Und natürlich, wenn man in dem Bereich vor allem sichere KIs haben, also auch eine KI, die dann so funktioniert, dass sie dann die Arbeit wirklich dann auch erleichtert und Zusatzinformationen gibt und nicht eine KI, die dann aus falschen Daten gelernt hat. Und diese Fälle haben wir auch immer wieder in der Literatur auch gesehen, dass zum Beispiel eine KI nicht anhand des Bildes entscheidet, also zum Beispiel, ob jemand, ich glaube, das war sogar bei Covid-Patienten, das Merkmal sozusagen, wie die KI entschieden hat, ob jemand zum Beispiel jetzt ein Hochrisikopatient ist oder sozusagen vielleicht eine andere Krankheit hat, war auch die Art der Aufnahme. Also sozusagen, wenn oftmals wurden ja die kritischen Fälle werden oftmals in anderen Scannern die Aufnahmen werden in anderen Scannern durchgeführt, als jemand, der vielleicht sozusagen mit einem Termin zum Arzt geht und im Prinzip keine kritische Situation besteht. Und diesen Unterschied hat die KI herausgefunden und den sozusagen als Merkmal verwendet, um die beiden Patientengruppen auseinanderzuhalten. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir wollten und was wir als zuverlässig betrachten würden.
Und jetzt kommt noch der Faktor Mensch als negativer Manipulator dazu, Stichwort Hacking oder auch andere praktische Eingriffe gegen KI. Ist das ein echtes Problem oder ist das ein Horrorszenario, was man sich ausmalt, aber eigentlich wenig Relevanz hat?
Auf jeden Fall, das ist auch ein sehr wichtiger Forschungsbereich. Man spricht das von sogenannten Adversarial Attacks, also auch gezielten Angriffen auf KI-Modelle. Zum Beispiel wurde gezeigt, dass ein super gutes KI-basiertes Verkehrszeichenerkennungssystem einfach manipuliert wurde, indem bestimmte Aufkleber auf das Verkehrszeichen aufgeklebt wurden. Dann wurde das Stoppschild nicht mal als Stoppschild erkannt und das birgt natürlich enorme Risiken, wenn das autonome Fahrzeug dann das Stoppschild dann nicht mehr erkennt. Wir Menschen würden natürlich das Stoppschild sehen und würden dann denken, okay, wieso sind da solche komische Aufkleber drauf? Für die KI ist das dann kein Stoppschild mehr.
Wo stehen wir denn grundsätzlich in Deutschland und Europa beim Thema KI?
Wir sind in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt. Also vor allem sozusagen in der Wissenschaft gibt es Dinge, die wir in Europa, in Deutschland auch maßgeblich vorangetrieben haben. Zum Beispiel der Bereich der erklärbaren KI wurde auch sehr viel sozusagen aus Deutschland, auch aus Berlin weiterentwickelt. Diese Arbeiten werden sozusagen weltweit zitiert, auch in vielen Bereichen auch verwendet. Auch im Bereich Kompression. Das Heinrich-Hertz-Institut ist weltbekannt für Videokompression, für Codierung von Videos. Und wir haben uns jetzt mit den Kollegen zusammengetan und haben letztens jetzt auch einen neuen MPEG-Standard entwickelt, um neuronale Netze kleiner zu machen, zu komprimieren und können im Prinzip die Komplexität von solchen Netzen um bis zu 95% reduzieren ohne Performanceverlust. Das sind Dinge sozusagen, die hier in Europa, in Deutschland entwickelt wurden und die im Prinzip auch State of the Art sind. Auch in vielen Anwendungen von KI, in den Wissenschaften ist Deutschland, Europa auch weit vorne. Genau, aber natürlich beim Transfer dieser Ergebnisse von der Wissenschaft in die Anwendung über Startups haben wir noch Nachholbedarf. Aber es hat natürlich auch viele andere Gründe, wieso das nicht optimal in vielen Bereichen funktioniert. Auch die Kapitalisierung, Venture Capital ist sozusagen in anderen Bereichen der Welt auch viel mehr vorhanden, sodass dann die Firmen dann viel schneller wachsen können als hier bei uns.
Gibt es denn sonst noch Beispiele, wo wir heute schon mit KI zu tun haben und es vielleicht gar nicht wahrnehmen?
Ja, viel im Netz, klar, also bei gezielter Werbung, bei Google Translate benutzen wir das dann jeden Tag. Da ist es dann sehr, sehr stark KI-basiert und auch in den letzten Jahren hat sich das System auch sehr, sehr weiterentwickelt. Gesichtserkennung, wenn wir das an der Grenze überqueren, gibt es ja jetzt auch mittlerweile diese Scanner, die dann automatisch das Passbild mit dem Gesicht abgleichen. Und es gibt unzählige Beispiele, wo sozusagen Systeme schon im Einsatz sind. Und was uns interessiert ist, inwieweit wir sozusagen auch in sicherheitskritischeren Anwendungen solche Systeme sozusagen einsetzen können und wie wir sicherstellen können, dass der Einsatz dann auch sicher ist. Also dass die KI dann nicht schummelt und nicht falsche Merkmale verwendet, um zu ihrer Entscheidung zu kommen.
Sie sprechen den Grenzverkehr an, der ja unter staatlicher Kontrolle und Aufsicht ist. Wie sieht es beim Thema KI mit staatlicher Kontrolle und Aufsicht aus?
Ich denke, das Problem ist sehr vielschichtig. Zum einen muss aus der Forschung, aus der Regulierung müssen bestimmte Standards entwickelt werden. Die sind sozusagen noch nicht existent. Wir hier am Fraunhofer-Heinrich-Hertz-Institut sind in mehreren Initiativen dabei, wo sowas gemacht wird. Zum Beispiel mit der WHO und der ITU. Das sind beides UN-Organisationen, die sich diesem Thema gewidmet haben. Und zwar, wie man KI in der Medizin, in medizinischen Anwendungen sicher machen kann. Und da arbeiten wir sozusagen mit vielen Experten, auch mit der FDA, mit der BfA, mit Regulierungsbehörden, mit Forschungseinrichtungen, mit Firmen, um diese Frage sozusagen zu lösen, um auch so ein Framework zu entwickeln, um KI auch sicher und zuverlässig zu machen. Und das Problem ist sozusagen nicht nur ein KI-Problem, sondern man muss da auch viel weiter denken. Man muss den ganzen Gesamtprozess betrachten, also von den Daten über das Labeling der Daten, über das Training der Modelle. Also man muss sozusagen da systemisch denken und nicht nur auf die KI schauen.
Was ist denn Ihre Meinung als Experte, Forschender und damit ja auch Betroffener? Braucht es Kontrolle des Staates?
Ich bin kein Jurist sozusagen. Also es gibt denke ich, bestimmte Anwendungen, die reguliert werden müssen, die vielleicht auch, wo vielleicht auch schon der jetzige Rechtsrahmen ausreicht, wo es aber vielleicht auch gar kein primäres KI-Problem ist. Also wenn wir jetzt an Gesichtserkennung Software denken, an Bahnhöfen, ist es vielleicht gar kein Problem der KI, sondern des Einsatzes der KI. Und da gibt es sozusagen Regularien und trotzdem gibt es sozusagen andere Bereiche, wo KI vielleicht auch in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt wird und in Zukunft noch viel mehr eingesetzt werden wird. Autonomes Fahren, Medizin. Und da müssen auch Fragen geklärt werden, sozusagen, wer dann am Ende aus juristischer Sicht verantwortlich ist, wenn etwas schief läuft und wie sozusagen die Sachen sozusagen juristisch auch gelöst sind.
Sollte denn der Mensch am Ende das letzte Wort haben oder die Entscheidungsgewalt oder sogar Pflicht, wenn es in so relevante Bereiche wie Gesundheit oder Sicherheit geht?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch jetzt schon so, dass am Ende sozusagen die Diagnose, die darf nur der Arzt machen. Also eine KI darf keine Diagnose machen. Die kann eine Empfehlung geben, Informationen sozusagen visualisieren, verarbeiten, aber sozusagen die Diagnose macht der Arzt. Und ich denke, das ist auch sehr sinnvoll so. Natürlich muss man aber trotzdem schauen, ob der Arzt sozusagen mit der KI am Ende besser entscheidet oder ob die KI dann, wenn die vielleicht falsch trainiert wurde oder auf falschen Daten gelernt hat, dann dazu führt, dass der Arzt vielleicht sich von der KI dann fehlleiten lässt. Also sowas muss man unbedingt verhindern und dafür braucht man auch bestimmte Regulierungsframeworks für die KI, um sicherzustellen, dass die Daten, dass das Training, dass das Modell auch bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt.
Gibt es Negativbeispiele, also Situationen, in denen die KI trotz bester Absicht am Ende kontraproduktiv oder sogar schädlich war?
Ja, man sieht immer wieder sozusagen die Unfälle mit Tesla-Fahrzeugen, wo zum Beispiel das Fahrzeug gegen ein Laster geknallt ist, der dann auf der Straße längs stand, wo die KI dachte, das ist jetzt ein Werbeschild. Natürlich, am Ende sozusagen ist dann trotzdem der Fahrer juristisch sozusagen verantwortlich, weil er vielleicht gar nicht, weil er immer sozusagen in charge sein musste, um im Notfall zu bremsen. Aber sozusagen von solchen Fällen hört man in den Medien sozusagen immer wieder. Und ich denke, dass es sicherlich auch in anderen Bereichen Fehlentscheidungen gibt und gab, die dann vielleicht zu Unfällen, zu Fehlern geführt haben.
In der Theorie werden im Zusammenhang mit KI gerne Extrembeispiele bemüht. Beim autonomen Fahren zum Beispiel der Fall, dass sich das Auto bei einer sicheren Kollision zwischen zwei Menschengruppen entscheiden muss. Wie realistisch und auch wie fair ist so ein Ansatz?
Ich bin mir da nicht sicher, sozusagen, ob sowas dann wirklich sozusagen vorgegeben sein sollte. Das ist ja sozusagen beim Menschen ja auch nicht so der Fall. Also wenn man jetzt einen Führerschein macht, wird den einen auch nicht gesagt, wenn du dich entscheiden musst, musst du in die Gruppe fahren und nicht in die andere. Also ich denke, man sollte versuchen, die KI so sicher wie möglich zu machen. Und vielleicht auch was wichtig ist, ist auch, dass die KI sozusagen immer wieder dazulernt, dass man jetzt das nicht als ein abgeschlossenes System sieht, wo man das einmal trainiert hat und dann man das sozusagen, dass sich nicht dann weiterentwickelt. Ich sehe das so ein bisschen so wie im Flugverkehr, wo nach jedem Unfall die Blackbox ausgewertet wird und Schlüsse für die Zukunft gezogen werden, um den Gesamtflugverkehr sicherer zu machen. Also ich denke, dass die KI-Forschung da auch von diesem Bereich sehr viel lernen kann, um sozusagen Systeme redundant zu machen und auch Fehler sozusagen aufzuarbeiten, um in Zukunft zu verhindern.
Beim Thema Verkehr und Gesichtserkennung ist KI häufig benannt. Wie sieht es denn in anderen gesellschaftlichen Bereichen aus? Stichwort Pflege. In Japan scheint das Thema Roboter und Pflege sehr weit. Wie ist es bei uns und warum ist man in Japan so progressiv im Ansatz?
Also ich glaube, das ist auch sehr kulturell bedingt. In Japan ist man da, glaube ich, ganz, ganz anders eingestellt. Da ist es die Roboterforschung, auch der Einsatz von Robotern in der Pflege viel positiv behafteter als bei uns. Ich denke, das ist kulturell gewachsen, aber ich kann Ihnen das ja nicht genau sagen, woran das liegt. Aber die Japaner haben doch eine andere Liebe zu Technik und auch zu Robotern. Genau, und ich denke, dass die Robotik auch viel jetzt von der KI, von dem KI-Boom, von der KI-Entwicklung profitiert hat. Und ein Bereich, den ich sozusagen noch in Zukunft als sehr relevant sehe, ist auch das verteilte Lernen von Systemen. Also ich habe zum Beispiel einen Vortrag mal von so einem Professor gesehen, wo er gezeigt hat, dass ein Roboter lernen sollte, einen Schlüssel ins Schlüsselloch reinzustecken und die Tür aufzumachen. Und ein einzelner Roboter hat Stunden dafür gebraucht. Aber wenn man das sozusagen skaliert und er hat dann 100 Roboter das lernen lassen, verteilt auf der Welt, die waren sozusagen nicht alle im selben Raum, aber die konnten miteinander kommunizieren, die konnten sich austauschen und konnten sozusagen verteilt diese Aufgabe lösen und die haben das innerhalb von wenigen Minuten geschafft. Also dieser Gedanke, dass auch KI vernetzt wird, KI verteilt lernt, bei uns spricht man auch von sogenannten Federated Learning, auch im Forschungsbereich, mit dem wir uns hier im Haus beschäftigen. Das hat, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel Potenzial, weil dann so ein System dann vielleicht an seine Grenzen kommt, aber wenn ganz viele Systeme lernen und dann geht es halt schneller und robuster und besser.
Das ist interessant. Was lernen wir denn aus solchen vernetzten Ansätzen und ja auch Erfolgen?
Ja, also es hat sich gezeigt, dass man sozusagen die Art des Trainings auch verteilen kann. Da wurden bestimmte Methoden entwickelt. Das Forschungsfeld ist noch nicht so alt, es ist seit ein paar Jahren erst im Prinzip richtig erforscht. Und genau, und womit wir uns zum Beispiel beschäftigen, ist, wie man das effizient macht, wie man die Kommunikations-Overhead zwischen diesen verschiedenen Teilnehmern auch reduziert, ohne Performance-Verlust am Ende. Also wie kann man das sozusagen effizient gestalten? Welche Information muss denn rübergeschickt werden, damit das Gesamtmodell am Ende gut performt und der Kommunikations-Overhead nicht überlastet ist?
Gibt es denn Bereiche, die zu sensibel sind, um sie der KI zu öffnen?
Ja, ich denke, dass man vorsichtig sein sollte bei so sehr sensiblen Bereichen wie Steuerung eines Atomkraftwerks oder wo es Sinn macht, das Gesamtsystem sozusagen herunterzubrechen, sodass man jeden Schritt, jedes Teilsystem am Ende dann auch versteht und zertifizieren kann. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem der Zertifizierung von KI. Man hat so eine große Blackbox und man muss jetzt schauen, sozusagen, was macht sie und wie ist sie sicher, aber eigentlich ist in vielen Bereichen, so auch im Flugzeugbau, wird ja sozusagen nicht das ganze Flugzeug auf einmal zertifiziert, sondern auch jede Schraube, sozusagen jeder Metallblock muss ja bestimmte Qualitätsregeln erfüllen, um überhaupt eingebaut zu werden. Und ich denke, dass es auch in sehr sensiblen Bereichen auch nötig ist, sozusagen das System herunterbrechen zu können und nicht sozusagen das Ganze zu haben, was man vielleicht als Mensch gar nicht versteht. Und ich denke, die Steuerung von Atomkraftwerken oder Raumfahrt oder so sind Bereiche, wo es sich sicherlich lohnt, jeden Teilschritt sicher zu machen und zu verstehen. Und auch wenn es sozusagen am Ende etwas Performance kostet, wären da die Kosten viel zu hoch, wenn da was schief gehen würde.
Das ist dann tatsächlich der Griff nach den Sternen oder bei der Atomkraft auch ein Worst-Case-Szenario, möchte man sich eigentlich gar nicht ausmalen. Aber wie sieht es in Bereichen der Trinkwasserversorgung zum Beispiel aus, die ja auch unheimlich wichtig ist? Da hängen Millionen Menschen dran. Machen wir uns erpressbar, wenn Systeme und Anwendungen gehackt werden können?
Genau, also es gibt sozusagen zwei Sicherheitsaspekte, wenn man über KI spricht. Das eine ist ja sozusagen so diese klassischen Angriffe auf IT-Systeme, die sind ja sozusagen auch da, wenn man jetzt keine KI einsetzt, wenn das Stromnetz ans Internet angeschlossen ist und dann hat man die Gefahr, dass es angegriffen wird. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Bereich und da gibt es sozusagen Sicherheitsstandards, die dann laufend auch weiterentwickelt werden und es macht sicherlich Sinn, manche Systeme auch vom Internet, von der Außenwelt abzuschirmen, um sowas zu verhindern, auch physikalisch sozusagen abzuschirmen. Die andere Frage ist sozusagen die Sicherheit von KI, dass die KI kein Mist macht und nicht schummelt und nicht falsch entscheidet. Und ich denke, dass man mit einer gewissen Redundanz da auch arbeiten kann, dass man vielleicht die KI als Erststeuerungseinheit nimmt, aber wenn was schief läuft, braucht man auf jeden Fall Notfallsysteme, die dann übernehmen können. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, um den Einsatz von KI auch weiter auszubauen, dass man das so ein bisschen kombiniert mit klassischen Systemen und mit so Sicherheitsmechanismen, die dann greifen, wenn irgendwas schief läuft.
KI hat sich ihren Platz also erobert und wird weiter wachsen in der Anwendung und auch mit Sicherheit immer intelligenter werden. Wie sieht denn die Zukunft aus?
Ich denke, wir werden viel mehr KI sehen in Zukunft. Wir werden auch eine andere Art von KI sehen, eine verteilte KI, eine KI, die erklärbar ist, auch ein Gebiet, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen, eine KI, die mit den Menschen interagiert, also nicht nur die dann was rechnet und das Ergebnis ausgibt, sondern die im Prinzip auch für den Menschen gemacht ist, die sich sozusagen auch laufend verbessert, auch anpasst. Ich denke, dass wir da auch viele neue Anwendungen sehen werden und auch damit sozusagen auch viel, viel Potenzial haben, auch in vielen Bereichen auch Dinge besser zu machen.
Herr Dr. Samek, vielen Dank für das interessante Gespräch.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news